20 Jahre nach dem Ende des Fernsehhits Buffy im Bann der Dämonen schauen wir zurück auf den Erfolg und Einfluss der beliebten Fantasy-Serie und erinnern uns an die schönsten Momente. Hallo und herzlich willkommen zu Streamgestöber. Wir sind der Moviepilot-Podcast, der sich mit allen Dingen, die im Streaming-Bereich so vor sich gehen, beschäftigt. Und meistens schauen wir da auf aktuelle Serien, manchmal auf Streaming-Filme und manchmal schauen wir auch ganz weit zurück. Und ich glaube, das können wir heute behaupten, weil wir auf das Ende von Buffy bzw. auf die ganze Serie Buffy schauen, die vor 20 Jahren zu Ende gegangen ist. Und deshalb sitze ich hier nicht allein, sondern habe mir einen Buffy-Oberfan eingeladen und freue mich da ganz besonders als Gast heute Laura Pia Samide begrüßen zu können. Habe ich das richtig ausgesprochen, Laura?
Ja, hast du richtig ausgesprochen.
Laura ist von den Quadrataugen und wer die Quadrataugen nicht kennt, ich glaube, da kannst du mal ein paar Worte zu sagen, oder Laura?
Ja, gerne. Hallo erstmal alle. Genau, ich bin Laura und die Quadrataugen, das ist ein Podcast, den wir von Jellyfish im Auftrag von Vodafone produzieren. Da bin ich oft dabei und der Hauptmoderator ist der Fabian, der auch unseren YouTube-Kanal GigaTV Mac moderiert und die Lisa.
Das seid ihr auf jeden Fall auch als viele Film- und Serienbegeisterte Menschen immer wieder zu hören. Hört unbedingt mal rein, auf jeden Fall. Laura, wenn ich dich jetzt als Buffy-Fan vorgestellt habe, wie äußert sich das bei dir? Kannst du das mal einordnen?
Also so auf einem Level von 1 bis Buffy-Fan bin ich sehr Buffy-Fan, weil sogar meine Katzen heißen Buffy und Willow.
Ich glaube, das ist Argument genug, oder? Wenn man seine Haustiere schon nach wichtigen Figuren benennt, dann kann das nur die richtige Person sein, die hier bei mir im Podcast sitzt. Und bevor wir uns aber in diesen kleinen nostalgischen Trip, den wir heute vorhaben, stürzen, gibt's hier noch ein paar Worte zu unserem Sponsor.
Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App, zum Beispiel auf eurem Smart TV bei Apple TV, auf dem Fire TV Stick oder auch über die Premium TV Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live TV und Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, RTL Plus sowie die Magenta TV Megathek. Die ist kostenlos mit dabei. Und hier findet ihr eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind viele brandneue internationale Serien oder Staffeln, die ihr nur bei Magenta TV seht. Zum Beispiel Black Snow, The Congregation, The Crash oder Godfather of Harlem. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
So, Laura, wir wollen heute Rückschau halten, denn am 20. Mai, nicht 2023, sondern 2003, also vor 20 Jahren, ging Buffy in den USA zu Ende. Ich bin immer so ein bisschen erschreckt, wenn ich feststelle, was ist das jetzt 20 Jahre her? Diese Serie war so einflussreich, da haben immer wieder Leute drüber gesprochen, auch in meinem Bekanntenkreis. Aber ja, das war einfach eine der beliebtesten Serien, würde ich sagen, der Ende 90er, Anfang 2000er Jahre, oder? Fällt dir da noch was anderes ein, was irgendwie ähnlich groß gelagert gewesen wäre? Oder ist das etwas, alles überstrahlt in deinem Kopf, wenn du an diese Zeit denkst?
Naja, da gibt's so ein paar Serien aus der Zeit, die sehr prominent waren. Ne? Also ich meine, so anderes und jetzt komplett anderes Genre wäre Friends, was ja so in der gleichen Zeit lief. Was halt eben auch so zu dieser Gruppe von Serien, die immer so am Samstagnachmittag so in einem Block quasi liefen, immer zwischen 14 und 18 Uhr ging das irgendwie so einmal durch. Charmed gehörte
auf jeden
eben
Fall.
Auch
das
dazu.
Das gehört für
ne?
mich da auch mit in den Topf.
Ja. Und ich weiß nicht, ich meine, vorher gab es dann halt schon so Xena und so weiter. Das gehörte irgendwie auch manchmal noch so für mich so ein bisschen dazu. Das war immer so, von Xena zu Buffy ging es irgendwie so von einem Schritt zum nächsten.
Wenn ihr auch nochmal mit uns auf Buffy zurückschauen wollt, dann vielleicht noch ein paar Fakten einfach mal am Anfang. Also Buffy lief von 1997 bis 2003. in 7 Staffeln und insgesamt 144 Episoden. Das ist ganz ordentlich. In 22, meistens 22 so pro Staffel. Die erste hatte nur 12, wie das damals auch häufig üblich war, so eine Teststaffel, um zu sehen, ob genug Leute einschalten. Und es war offenbar so, denn danach gab es dann immer 22. Erst lief es beim Sender The WB, die ersten 5 Staffeln. Und dann wechselte es zu UPN, die 6. und 7. Staffel. Aber in Deutschland lief es die ganze Zeit, glaube ich, bei ProSieben. Da hatten wir davon, von diesem Senderwechsel nicht viel mitbekommen, glaube ich. Und aktuell könnt ihr es bei Disney Plus streamen, wenn ihr es euch von vorne bis hinten nochmal anschauen wollt nach diesem Podcast. Was wir natürlich hoffen, wenn wir euch vielleicht ein bisschen inspirieren. Ja, ich werde Bescheid sagen, wenn wir uns ins Spoiler-Territorium begeben, weil vielleicht gibt's ja da draußen auch noch ein paar Leute, die jetzt mal rein und denken, ach, das Fantasy, Buffy, jetzt bin ich angepiekst, jetzt will ich das auch mal ausprobieren. Aber genau, ansonsten, was wir vielleicht kurz mit euch vorhaben, einmal vorgestellt, wir wollen natürlich Buffy als Serie erstmal einordnen, über Lieblingsfiguren sprechen, über Lieblingsfolgen und Momente und vielleicht auch so ein bisschen über Spin-off, was dann noch kam, über Reboot-Pläne, die seit ich weiß nicht, wie viele Jahren schon kursieren. Und dann am Schluss vielleicht noch ein paar ähnliche Serien euch mitgeben, wenn ihr dann noch sagt, ach, ich will noch mal was gucken, was ein bisschen wie Buffy ist vielleicht. Genau, das haben wir heute mit euch vor. Und ich hoffe, unsere Hörerin Rebecca freut sich jetzt besonders. Die hatte uns nämlich vor kurzem geschrieben, ob wir nicht mal den Buffy-Podcast machen können. Sie freut sich da schon so lange drauf. Und jetzt, Rebecca, ist es soweit. Also ich hoffe, du hast deinen Spaß. Und ihr alle, die ihr Buffy-Fans seid, erinnert euch gut. Oder die ihr jetzt Buffy-Fans werden wollt, werdet jetzt vielleicht ein bisschen inspiriert. Deshalb würde ich erstmal ganz, ganz simpel reinsteigen. Laura, weißt du noch, wie du zu Buffy gekommen bist? Damals, vor über 20 Jahren.
ProSieben, samstagnachmittags. Wirklich ganz stumpf. Es ist halt einfach da gewesen. Und so wie das halt dann früher so war, dann hat man dann irgendwie montags in der Schule irgendwie drüber geredet, oh mein Gott, hast du die Serie schon gesehen? Und dann hatte sich sehr, sehr schnell bei uns auch so eine Fangemeinde etabliert. So im, jetzt gar nicht mal unbedingt im Freundeskreis direkt, sondern so halb im Freundeskreis und dann fanden sich relativ schnell noch so andere Interessierte.
Ja, und dann hat es sich einfach ergeben, dass man das gleiche geguckt hat und sich gerne drüber ausgetauscht hat. Bei mir war es witzigerweise so, ich kann mich auch noch ganz genau erinnern, wie auf dem Pausenhof in der Schule immer die Leute erzählen, oh, was in der neuen Buffy-Folge passiert ist. Und da, ich bin aber als Kind ohne Fernseher aufgewachsen tatsächlich. Meine Eltern waren da sehr experimentell veranlagt. Das Kind kann auch ohne Fernseher leben. Bin ich im Nachhinein jetzt nicht unglücklich drüber. Aber damals war es so, was ist das für eine komische Serie? Da irgendwelche Dämonen und Kämpfe und so, das ist bestimmt ganz gruselig und wäre gar nichts für mich. Hatte ich dann irgendwie so für mich abgetan. Deshalb habe ich Buffy erst viel später nachgeholt. Ich bin ja inzwischen auch ein großer Fantasy-Horror-Genre-Fan und habe 2020 mich dann an den Binge gesetzt und es nicht bereut. Es ist so eine gute Serie, auch 20 Jahre später noch.
Ist Buffy für dich Horror?
Ich würde es eher schon als Fantasy einordnen. Es hat so ein paar Horrorelemente, würde ich schon sagen. Mhm. Also es kommt halt, glaube ich, auf die Altersgruppe an, auf die man guckt. Ich würde es jetzt zum Beispiel nicht Kindern im Grundschulalter, in dem es ja bei mir angefangen hat, wo die Leute drüber geredet haben, geben, wo ich dachte, ja krass, dass die das damals geguckt haben.
Ja. Ja, ich fand, das war bei uns gerade eine Diskussion, weil nämlich meine zwei MitmoderatorInnen, Fabian und Lisa, haben die Serie noch gar nicht gesehen und wir haben jetzt gerade angefangen, sie nochmal, also ich habe jetzt nochmal angefangen, sie mit ihnen zusammenzuschauen, weil ich sie jetzt so dazu verdonnert habe, dass sie das jetzt endlich nachholen müssen. Und Lisa mag halt überhaupt gar keinen Horror, also es geht gar nicht. Und bei der ersten Folge war sie dann so, oh Gott, ist das jetzt Horror oder, also weil dann geht's nicht, dann kann ich es nicht schauen. Also es gibt ja so ein paar Jumpscares auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Die Kreaturen, aber, die teilweise vorbeischauen, die sind schon echt, manche bleiben im Gedächtnis hängen als Spukgestalten.
Ja. Wobei es trotzdem irgendwie, es ist so, da gibt es auch eine ganz interessante Ansammlung von so wissenschaftlichen Texten zu Buffy. Und diese Ansammlung von Texten hat den Titel Horror als Alltag. Mhm. Und ich finde, das trifft es sehr, sehr gut. Weil es ist wirklich, der Horror ist der Alltag bei Buffy.
Ja, ja. Das ist nicht, und dadurch wird es halt auch nicht mehr so gruselig, als wenn man jetzt auf einmal was aus der Ecke springen sieht und man hat es gar nicht erwartet. Also ich würde schon sagen, auch Leute, die vielleicht sonst nicht, also sagen, Horror traue ich mich gar nicht ran, können Buffy gucken. Also es ist jetzt nicht vordergründig Horror schon, sondern schon so auch Unterhaltung, Spaß, Fantasy mit dabei, Drama, alles mit drin. Mhm. Aber vielleicht bevor wir richtig einsteigen, wenn jetzt jemand dich fragt, worum geht's in Buffy überhaupt? Ich habe da irgendwie mal von gehört, irgendwie so eine Vampirjägerin oder so. Wie würdest du das zusammenfassend erklären? Was da eigentlich passiert in dieser Serie?
Ich finde das ein bisschen schwierig, weil es ist nämlich eigentlich ist es super simpel und dann wird es schwierig. So wie immer. Ganz simpel. Es ist, genau, es gibt eben Buffy, die Vampirjägerin, die The Chosen One ist, also die Auserwählte, die eben in dieser Generation, in der sie ist, die Jägerin ist und dementsprechend Dämonen und Vampire jagen soll. Und die hat, sie hat besondere Kräfte, also sie ist sehr, sehr stark, sie kann sehr hoch springen.
Wie immer wieder gezeigt wird von Sarah Michelle
Gellar. Genau, und hat da eben so diesen Auftrag, ja, so ein bisschen für Ordnung zu sorgen. Aber es wird dann halt irgendwie so über Staffel und Staffel immer komplexer und es werden sehr, sehr viele Themen angesprochen, um die es dann halt eben im Kern halt eben auch noch geht. Also es geht definitiv um Erwachsenwerden, das ist eine Coming-of-Age-Serie. Es geht sehr viel um Verlust und das liegt ja irgendwie auch ganz sehr nah, weil der Tod ist ja immer präsent bei Buffy. Und dann geht es eben auch darum, okay, wie geht man damit um, wenn man immer vom Tod irgendwie mit dem Tod konfrontiert ist. Was ich sehr, sehr spannend finde, ist aber auch, wie so ihre Umgebung eigentlich mit dem Tod umgeht oder überhaupt mit diesen ganzen Dämonen, die da ja irgendwie scheinbar die ganze Zeit anwesend sind, aber niemand sieht sie. Alle sind immer so, ja, das sind komische Gangs gewesen. Also darum geht es auf jeden Fall. Ich glaube, es geht viel, viel, viel um Freundschaft. Mhm. Also Verbindungen eingehen und wie man, ja, also wie man mit Menschen irgendwie umgeht in Freundschaften. Genau, und ich glaube, man kann ganz viel rein interpretieren, wenn man jetzt eigentlich noch weitergeht und sagt, die Dämonen stehen so ein Stück weit wahrscheinlich auch für das Patriarchat. So. Also ich glaube, es ist sehr viel dieses, diese junge Frau, die halt einfach immer mit diesen nervigen Sachen konfrontiert werden, die immer auf sie einpressen, mit denen sie irgendwie umgehen muss, ja. Das sind halt die Dämonen, ja, die dann immer, die sie bekämpfen muss, wo sie irgendwie drauf klarkommen muss, die sie auch ganz oft in die Knie zwingen und dann steht sie aber wieder auf und genau, also darum geht es.
Ja, ja, spannende Lesart. Mit sie habe ich zum Beispiel noch gar nicht so verinnerlicht, wenn du sagst, gegen das Patriarchat, aber ja. Ich fand es ja witzig, wie du meinst, es ist gleichzeitig einfach und kompliziert, weil einerseits dieses Einfache von gut gegen böse, eine Jägerin oder Slayer im Englischen kämpft gegen Kreaturen, die besiegt werden müssen, immer wieder größere, bösere mit ihren Freunden, ist natürlich einfach, aber wenn es dann ins Detail geht, ist es natürlich auch schön, wenn es ein bisschen komplexer wird und man nicht immer nur das Gleiche sieht, was vielleicht ab und zu mal der Verdacht aufkommen könnte zwischendurch, wenn es immer wieder ein neues Monster gibt, was es zu besiegen gilt. Genau. Mich hat vor allem auch begeistert, als ich diese Serie dann 2000 zum ersten Mal gesehen habe. Da war ja diese ganze Vampirwelle schon durch mit irgendwie, dass man Vampire jetzt anders liest und das weiß ich nicht, dass sie glitzern oder keine spitzen Eckzähne oder irgendwas haben. Da habe ich es dann sehr genossen, dass Buffy so eine sehr klassische Vampirlesart auch hat. Also die haben dann noch mit Flöcken erlegt und mit Sonnenlicht und gegen Kreuze sind sie auch nicht immun. Über Türschwellen können sie nicht gehen. Da dachte ich, ach ja, schön, dieses alte Vampirbild nochmal eigentlich für die Moderne damals, für die 90er und 2000er rausgeholt. Das fand ich schon sehr schick. Mhm. Kann man auch heute immer noch gut genießen. Wenn du jetzt in dich gehst und dich selbst fragst, was, also du bist ja offenbar ein großer Buffy-Fan, was hat dich denn da so begeistert oder warum würdest du sagen, ist Buffy sowas Besonderes, dass es dich so lange auch gefesselt hat und immer noch natürlich auch mitnimmt und bewegt? Kannst du das irgendwie in Worte fassen?
Also als junge Frau, die das damals gesehen hat, war für mich die Serie total wegweisend, weil es halt einfach eine junge Protagonistin ist, die badass ist und halt kämpft und immer irgendwie einen lockeren Spruch noch dabei hat.
Die coolen One-Liner, die gehören definitiv dazu bei Buffy.
Die gehören sowas von dazu. Und ja, also ich glaube, das ist eine Serie, die wahnsinnig gut auch gealtert ist. Also jetzt gerade, wo ich sie, also ich habe sie vor 2 Jahren, habe ich sie nochmal komplett durchgeschaut und jetzt gerade fangen wir ja wieder an. Und weil wir es ja vorher schon angesprochen haben, Friends zum Beispiel, wenn du es mal mit Friends vergleichst, was so ein bisschen die gleiche Zeit halt einfach ist, wie gut Buffy einfach gealtert ist im Vergleich zu Friends.
Ja.
Und klar gibt es da auch so ein paar Momente, wo man so denkt, ja, das würde man heute so jetzt nicht mehr machen. Aber die Kern die Kernmessage ist ja trotzdem, die kannst du auch heute so noch genauso stehen lassen.
Auf jeden Fall. Also witzig ja, dass du das zu Comedy-Serien sagst. Wir hatten nämlich auch schon einen Podcast über Scrubs und How I Met Your Father, wo viel festgestellt wurde, dass der Humor nicht so gut gealtert ist. Man das heute teilweise gar nicht mehr so gut gucken kann. Aber ja, bei Buffy, klar, gibt es so ein paar, weiß ich nicht, Handlungsstränge oder so, die man heute hinterfragen könnte. Aber im Großen und Ganzen lässt sie sich halt wirklich noch einfach auch als modernes Werk weiter gut ansehen. Für mich war es so ein Stück weit auch dieser Tonfallmix, den die Serie so mitbringt. Also wir hatten ja schon von Fantasy und Horror gesprochen, aber es ist eben auch viel Drama und Spannung und Spaß drin. Und das verbindet ja alles so, die Serie so leichtfüßig für mich, dass ich immer das Gefühl hatte, einfach dieser Unterhaltungsfaktor ist so groß, dass ich die ganze Gefühlspalette abdecke. Also so ein bisschen vielleicht auch wie das MCU zu Bestzeiten. Also einfach so, man hat alle Genres, die man braucht, in einer guten Mischung. Lässige Kämpfe, coole One-Liner, tolle Helden, auch gute ambivalente Figuren. Und da wird dann halt auch mit den Stärken und Schwächen der Charaktere viel gespielt. Was wir vielleicht nicht verschweigen sollten, weil jetzt das vor ein paar Jahren ja mal wieder hochkam, war so ein bisschen diese Kontroverse um Joss Whedon. Hast du sicherlich auch mitbekommen. Da blutet einem natürlich als Buffy-Fan so ein bisschen das Herz. Also vielleicht, um das einfach mal kurz zusammenzufassen, da war einfach dann, dass viel so die toxischen Drehbedingungen unter seiner Ägide angeprangert wurden. Also, dass Stars am Set, vor allem Charisma Carpenter, dieses ja Arbeitsumfeld als ganz schlimm beschrieb und grausam beleidigt wurde. Zum Beispiel, als sie schwanger war, dass sie dann irgendwie als völlig beschimpft wurde oder dann kurz danach gefeuert wurde. Und wenn ihr euch damit genauer noch auseinandersetzen wollt, packe ich euch ein paar Links in die Shownotes. Ist schon ganz schön harter Tobak teilweise, aber wir haben uns entschieden, jetzt natürlich trotzdem diese Serie einfach als Werk der 90er, 2000er, was uns sehr am Herzen liegt, zu beleuchten und den Schöpfer jetzt insoweit auszuklammern, dass wir sagen, ja, er ist anscheinend problematisch und das sollten wir auch nicht verschweigen, aber es sind natürlich auch mehrere Leute daran beteiligt gewesen, diese Serie zum Leben zu erwecken und das wollen wir jetzt allein durch ihn jetzt nicht irgendwie schmälern, sondern sagen, es ist einfach eine gute Serie auch weiterhin. Ja. Unabhängig davon leider, wie anscheinend teilweise die Drehbedingungen waren. Mhm. Genau. Und wenn wir jetzt auf den Einfluss von Buffy schauen, was jetzt sozusagen nach 20 Jahren noch übrig geblieben ist von der Serie, würde ich zum Beispiel sagen, Buffy hat schon so ein bisschen auch eine Vampir-Renaissance mit losgetreten. Also was danach alles so an Vampir-Content kam, würdest du sagen, dass es das eigentlich beeinflusst hat? Oder hast du viel zum Beispiel, als du, weiß ich nicht, Twilight oder Vampire Diaries oder was auch immer gesehen hast, an Buffy gedacht? Oder war das für dich eher so ein gegebenes Thema, das Vampire immer irgendwie in der Popkultur vertreten sind?
Nee, ich glaube, das hat schon nochmal losgetreten. Wobei jetzt zum Beispiel Interview mit einem Vampir hatte da ja ähnlich auch eine Auswirkung. Ne? Mhm. Ich glaube, also ich finde halt, okay, ich will jetzt nicht den ganzen Vampire Diaries und Twilight-Fans auf die Füße treten. Also, aber um es jetzt doch zu tun, es ist schon nochmal. Also ich finde, Vampire Diaries ist sehr viel flacher als Buffy und Twilight ist sehr viel problematischer als Buffy. Ich finde, ich weiß nicht, hast du True Blood gesehen? Das war halt was, wo, was ich halt zum Beispiel sehr interessant fand und was mich dann eher wieder an Buffy erinnert hat, obwohl es ja einen komplett anderen Weg geht, ne? Also wo es ja noch viel mehr um... Ja, also tatsächlich um die Lore geht und wo es noch viel mehr irgendwie so reingeht irgendwie in Sachen irgendwie, okay, was heißt das eigentlich jetzt ganz genau irgendwie, die Vampir-Transformationen und so weiter und so fort. Bei Buffy wird das als immer eher als so, ja, das ist halt so hingestellt und wird jetzt nicht so groß erklärt. Was ich aber ehrlich gesagt auch irgendwie das Schöne an Buffy finde, das ist halt einfach so, ja, es ist so eine lästige Sache, mit der man sich halt irgendwie so als Teenager noch abfinden muss.
Ja, ja. Man kann sich halt als Serie darauf verlegen, dass man was unbedingt erklären will oder man kann es hinnehmen und dann sich auf andere Aspekte konzentrieren. Das macht Buffy dann halt. Das finde ich eigentlich einen legitimen Weg, dann den die Serie da wählt. Und du hast es vorhin auch schon so ein bisschen angesprochen, dass einfach Buffy auch eine wahnsinnig starke weibliche Protagonistin hervorgebracht hat, die, glaube ich, auch eine klare Vorreiterfunktion dann für weitere Serien hatte. Also klar war es jetzt nicht die erste Serie mit einer weiblichen Hauptfigur, aber schon eine, die insofern eine komplexe Figur erschaffen hat, dass wir eigentlich schon ja in der ersten Folge eine Teenagerin haben, die da klar weiß, was sie will, auch wenn sie natürlich ihren Lebensweg noch finden muss, aber schon die Serie wirklich trägt als Figur, keine Opferrolle einnimmt und sie ist feminin, aber trotzdem stark und reift dann im Laufe dieser 7 Staffeln auch von der Jugendlichen zur jungen Frau, was du als Coming of Age ja schon zusammengefasst hast, schon ein bisschen. Und das finde ich schön. Und ich denke, das findet sich dann auch in anderen Serien, die später kamen, sowas wie Orphan Black oder Alias, The Dark Angel, Jessica Jones, iZombie. Also da, wenn man sich die Serien genau anguckt, dann findet man da immer so wieder so ein bisschen, wo man denkt, ja, da hat vielleicht Buffy auch ihren Fußabdruck hinterlassen.
Ich sehe es auch tatsächlich im MCU teilweise noch. Ne? Mhm. Also so Captain Marvel zum Beispiel ist total Buffy-esque, finde ich. Auch Black Widow hat so Momente, wo du so denkst, okay, das ist natürlich auch geprägt von Joss Whedon. Klar. Auf eine gewisse Art und Weise, ne? Also gerade so die Dialoge. Also wann diese One-Liner dann so passieren. Aber ich sehe da schon sehr viel Einfluss noch irgendwie auch 20 Jahre später in der Popkultur.
Und weil wir auch gerade über das MCU dann gesprochen haben, ist es natürlich auch eine Serie, die schon früh so diesen Nerd-Faktor mit reingebracht hat. Also zu einer Zeit, wo jetzt sowas wie Comic-Helden und so noch nicht so etabliert waren, dass da Leute freimütig drüber gesprochen haben und gesagt haben, oh, ich habe den neuesten, Iron Man-Comic oder Film gesehen, gelesen. Insofern, klar, ist das dann auch der Einfluss von Joss Whedon ein Stück weit da, dass das einfach da reingebracht wurde. Wir haben da sozial unversierte Hexen und Sender ist ja auch so das Aushängeschild für alles, was so ein bisschen den Geek heutzutage ausmacht, glaube ich. Auf jeden Fall ein Popkultur-Highlight auch in diesem Einflussfaktor und ganzen Wortspiele, die dann auch reingebracht werden. Ach, wie bissig und scharfzüngig. Genau. Und ich glaube, Buffy hat auch so ein Stück weit die Tür halt für die Verschmelzung von Fantasy und Horror, was wir schon erwähnt hatten, geöffnet, aber auch von Teenie-Serie und Romanze, dass das also sich nicht ausschließen muss. Also man muss nicht entweder eine Action-Serie oder eine Liebesserie haben, sondern man kann die auch irgendwie zusammenbringen. Was ja dann später Vampire Diaries oder Supernatural oder so einfach auch als Jugendthema quasi noch so ein bisschen mit aufgearbeitet haben. Beziehungen zu so Halbmonstern wurden auf einmal salonfähig auch. Was wir dann danach wie hatten in True Blood, in Penny Dreadful, Hemlock Grove, was damals noch recht selten war. Einfach auch genau so ein bisschen die Bad Boys auch mit reingebracht. Und ich glaube, was ich danach dann auch viel stark gesehen habe, ist, dass Helden und Heldinnen nicht mehr die Alleingänger sein mussten. Also, dass man jetzt wirklich eine Gang um sich sammeln durfte und dass das okay war. Also nicht alles allein stemmen zu müssen, wenn man besonders toll Held ist, sondern dass man dafür ruhig Begleiter an seiner Seite haben kann. Ansonsten, wenn ich mir Buffy angucke, ist es schon gerade in den ersten Staffeln noch eine sehr episodische Serie. Also wir haben, wie man heute sagt, ein Case of the Week oder Monster of the Week. Also dass einfach immer ein Einzelfall in einer Folge abgehandelt wird. Man kann also einschalten und wieder ausschalten. Wenn man mal eine Folge verpasst, ist es nicht ganz so dramatisch. Aber wir haben auch die Staffelbögen, die du auch schon ein bisschen erwähnt hast. Was war da für dich, weißt du noch, reizvoller, als du jung warst? Eher, dass du einfach einschalten konntest und immer so eine kleine Geschichte bekamst? Oder eher hast du dich eher über die großen Entwicklungen gefreut, die dann über eine Staffel oder so über die ganze Serie hinweg aufgebaut wurden?
Beides. Ich glaube, es ist ein total gutes Zusammenspiel gewesen, ne? Weil diese großen Bögen, die sie aufmachen, waren schon sehr, sehr wichtig, weil sie eben dazu geführt haben, dass man eben dann doch eben so eine tiefe Verbundenheit und mit den Charakteren entwickelt hat. Währenddessen die Monster of the Week waren schon auch, ich weiß gar nicht, das war auch manchmal so eine Mischung zwischen okay, das war jetzt eine besonders gute Folge, weil das war ein besonders guter Case. Aber manchmal war es auch so ein bisschen, okay, aber dieses Monster sah jetzt wirklich richtig schlecht aus. Also da muss man sich, glaube ich, auch nichts vormachen, weil es ist jetzt nicht der größte Production Value, den man da erwartet.
Ja.
So
ja.
Bei der Serie. Da gibt es schon manchmal Monster, wo man so denkt, oha, wer hat das denn irgendwie im Hobbykeller zusammengeschustert?
Ja, ja.
Aber es macht auch Teil des Charmes aus.
Auf jeden Fall. Also ich mochte auf jeden Fall immer diese handgemachten Effekte, wenn man sah, dass da jemand wirklich irgendwelche Hörner angeklebt hatte oder Prothesen aufgebracht. Also ja, die Computereffekte, die es teilweise auch schon gibt, die sind heute nicht mehr ganz so vorzeigbar. Aber gerade die handgemachten Monster, die liebe ich bis heute. Und ich musste mich zugegebenermaßen erstmal an das Vampir-Design gewöhnen und habe mich gefragt, warum kriegen die so wulstige Augenbrauen, wenn die sich verwandeln? Weißt du das? Ist das einfach eine Designentscheidung gewesen?
Ich Ich glaube, man musste das unterscheiden, oder?
Wahrscheinlich also, nicht nur Eckzähne, sondern auch ja. ein bisschen einfach Gesichtsveränderung, denke ja. ich auch. Ja, das war zum Beispiel was, worüber ich mich gewundert habe und dann mich erstmal dran gewöhnen musste. ansonsten als letztes vielleicht noch, wo Buffy viel Einfluss geltend gemacht hat, eine Sache, dass natürlich auch LGBTQ+ Vorreiter war, beziehungsweise einfach, dass da eine lesbische Beziehung dann ganz natürlich abgehandelt wurde, ohne dass da jetzt groß Gewese drum gemacht wurde, was auch noch nicht Anfang der 2000er so etabliert war. Das kam dann natürlich erst viel später in den ganzen Serien. Ja. Genau. Ja, dabei würde ich es erstmal belassen und jetzt vielleicht eine kleine Spoilerwarnung aussprechen, denn jetzt juckt es uns natürlich schon in den Fingern. Ihr könnt Lauras Gesicht nicht sehen, sie strahlt schon richtig. Jetzt werden wir gleich über ein paar Lieblingsfiguren sprechen und über Lieblingsepisoden und da wollen wir natürlich etwas tiefer einsteigen, damit gerade die unter euch, die sich noch gut an Buffy erinnern oder nicht mehr so gut mit uns erinnern wollen, da ein bisschen ja in Erinnerung schwelgen können. Deshalb alle, die jetzt vielleicht Lust auf Buffy haben, schaltet jetzt ab und fangt an, bei Disney Plus zu gucken. Und alle anderen, willkommen im spoilerigen Teil unseres Buffy-Nostalgie-Podcasts. Ja, Laura. Also deine Katzen heißen Buffy und Willow. Ist das schon ein Hinweis darauf, was deine Lieblingsfiguren sind in der Serie?
Ja, definitiv. Ich finde ganz, ganz klassisch, meine Lieblingsfigur ist Buffy. Mhm. Und ich liebe Willow auch über alles. Ich glaube, was aber in der Serie auch so wunderbar funktioniert, sind die Antagonisten, weil ich glaube, meine Lieblingsfiguren-Konstellation, also ich fand es total schwierig, mich da auf irgendjemanden festzulegen, ehrlich gesagt. Ich habe hier so eine Liste. und dann habe ich aber auch relativ schnell gemerkt, okay, es sind auf jeden Fall auch AntagonistInnen dabei. Also ich finde Angel natürlich total cool irgendwie auch. Ich mag Cordelia über alles.
Interessant.
Ich finde die so großartig. Wahrscheinlich früher mochte ich sie weniger als heute. Mhm. Wenn ich sie heute sehe, muss ich einfach immer lachen, weil sie einfach so drüber ist. Aber es ist so großartig. Ich fand Glory großartig.
Das war eine Antagonistin, oder?
Genau.
Ich weiß nicht mal, in welcher Staffel, aber...
In der fünften.
Fass noch mal kurz zusammen, was sie ausgemacht hat vielleicht.
Das ist diese, sie ist die Göttin und die aber eben eigentlich fast schon irgendwie schizophren ist, weil sie halt irgendwie sich den Körper teilt irgendwie mit Ben. Und Glory ist halt aber die mit diesen blonden Locken und hat öfters mal so ein rotes Kleid an und ist einfach... komplett drüber und einfach großartig dabei. Genau, und ich mag Tara auch so gerne.
Mhm.
Die gehört definitiv auch dazu. Und die ist ja jetzt irgendwie eher dann in den letzten Staffeln. Ja.
Ein tragischer Fall, auf jeden Fall.
Ja, und bei dir?
Bei mir ist es interessanterweise, da habe ich gerade gestutzt, nämlich weil du gesagt hast, dass dir die Antagonisten so gut gefallen. Wenn ich jetzt über Buffy nachdenke, denke ich, glaube ich, für mich sind so die Gegenspieler immer die schwächsten gewesen. Also so wahrscheinlich, weil sie halt so austauschbar sind von Staffel zu Staffel, dass man immer neuen Endgegner hat, den man besiegt und dann zum nächsten übergeht. Aber bei mir sind es klar auch die Freunde, die Scooby-Gang, die sozusagen ihre Bande ausmachen. Und ich bin ganz großer Spike-Fan.
Aber ist auch ein Antagonist?
Ja, teilweise. Also es ist halt so ein ambivalenter, so ein Zwischending. Also wenn man beim MCU jetzt sagen würde, zum Beispiel Loki ist der ein Antagonist.
Ich würde sagen, ja.
Ja, er fängt auf jeden Fall als Antagonist an. Und ich finde es so spannend, weil ich hatte halt vorher schon immer mal ein bisschen was von Buffy natürlich gehört und dass viele Leute Spike mochten. Und als er das erste Mal auftrat, so ein blondierter Vampir da, der da irgendwelche bösen Pläne schmiedete, dachte ich, ist total der Abziehbösewicht, wieso mögen den alle? Ich verstehe das überhaupt nicht. Und es ging mir über die ersten drei Staffeln so, dass ich dachte, okay, ich werde anscheinend nicht mehr warm mit dem, keine Ahnung, warum die Leute ihn mögen. Und für mich wurde ja dann erst interessant, dass in der vierten Staffel, glaube ich, er diesen Chip eingepflanzt bekommt als Vampir, dass er keine Unschuldigen, keine Menschen mehr angreifen kann. Und dadurch wird er dann ja wirklich erst interessant, dass er sozusagen mit ihnen zusammenarbeiten kann, aber eigentlich nicht will. Also dieser widerwillige Gehilfe, der dann irgendwie damit reingezogen wird und eigentlich immer auch so ein bisschen Kontra gibt, wo sonst immer Friede, Freude, Eierkuchen viel herrscht. Das fand ich ganz großartig und macht ihn für mich als Figur einfach super spannend.
Diese Altherren-WG. Spike und Giles. Das ist einfach so großartig.
Er wohnt dann mal bei unterschiedlichen Leuten und dann hat man immer mal neue Beziehungen, die ausgelotet werden. Und natürlich auch die ganze Buffy-Beziehung. Wie stehen die eigentlich zueinander? Mögen sie sich nicht? Kann da irgendwas entstehen? Ist das irgendwie verdammt bis zum Ende? Also ja, das hat mich auf jeden Fall sehr bei Stange auch gehalten.
Ja.
Aber vielleicht erzähl du noch ein bisschen was zu Willow. Was reizt dich an Willow so?
Also interessant, um den Bogen nochmal zu dem zu schlagen, was du gerade gesagt hast. Also ich fand das bei Buffy eben auch so interessant. Das ist ein bisschen wie bei Fast and Furious.
Ich kann mir geteilt denken, was jetzt kommt, aber erzähl mal, ja?
Jeder, der irgendwann mal als Antagonist da reinkommt, wird halt Teil der Familie.
Ja.
Und Spike, Drusilla, auf eine gewisse Art und Weise mochten wir Drusilla irgendwann auch alle. Angel wechselt ja dann auch irgendwie öfter mal die Seiten. Cordelia ist total als Antagonistin eingeführt worden, ja, also, und wird dann aber irgendwann auch zu Freundin. Dann ja auch in Angel tatsächlich Sidekick. Mhm. Also, das sind ja echt diese Evolutionen, die da irgendwie durchgemacht werden. Und bei Willow ist es eben so, Willow fängt anfangs an und ist wirklich die netteste und liebste Person und wird aber über die Staffeln hinweg immer interessanter, weil sie auch immer mehr ihre Kraft findet und bisschen eben auch zu dem Moment, wo sie die in zwei Folgen so die Super-Antagonistin dann ist.
Auf jeden Fall, richtig düster,
ja, wo man dann aber auch merkt so, oha, ja, also das ist eigentlich die Kraft, die da irgendwie auch in ihr noch drin geschlummert hat und man hat es die ganze Zeit so ein bisschen geahnt, aber jetzt kommt es irgendwie erstmal so richtig raus und dann versteht man auch, warum das mit Buffy so gut funktioniert, weil du musst schon eine besondere Person sein, um Buffy so nahe zu sein, ne? Und so lange irgendwie neben ihr auch existieren zu können, weil Buffy ja auch so ein Powerhouse ist. Und Willow ist das eben auch und das macht sie, finde ich, total spannend und auch dieser super mutige Schritt, den du dann eben irgendwie in dieser Charakterentwicklung hast, zu sagen, okay, wir gehen jetzt an diesen Platz, wo sie die liebe, nette Willow, wo die wirklich richtig hässlich und dunkel und düster wird. Und mal gucken, was danach passiert und wie man danach dann noch damit umgehen kann. Und ich finde, das machen sie sehr gut.
Das machen sie ja wirklich bei vielen Figuren, dass sie sich einfach mal eine andere Rolle stecken und gucken, was passiert jetzt, wenn der mal in Vampir verwandelt wird oder die mal auf die dunkle Seite überwechselt. Und dadurch bleibt die Serie halt auch über 7 Staffeln interessant, dass man mal neue Facetten an den Figuren, die man eigentlich zu kennen glaubte, findet. Und das fand ich auch so spannend, weil sie das ja auch mit Angel gemacht haben, dass er in der ersten Staffel so als der Love Interest aufgebaut wird. Und dann haben wir, okay, den Vampir, der gar nicht böse ist, weil er ja eine Seele hat jetzt, der kann also ruhig mit Buffy zusammen sein, dann verliert er seine Seele wieder, wird zu richtig bösen Gegenspieler. Also diese eine Folge, wo er Giles' Freundin, wie hieß sie, Jenny, glaube ich, tötet, die war so verheerend für mich, dass ich dachte, krass, das haben die nicht gerade wirklich gemacht.
Ja.
Und insofern ist es halt spannend, damit zu spielen. Und ich habe dann aber auch verstanden, warum Angel nach Staffel 3 rausgeschrieben wurde, weil das kannst du nun bis zum gewissen Punkt irgendwie ausloten, dieses Hin und Her, gut, böse, kommen sie zusammen, kommen sie nicht zusammen. Ja. Und ich habe Angel als Figur geliebt, aber ich habe es dann auch irgendwie akzeptieren können, dass ich dachte, okay, sie müssen jetzt irgendwie was anderes weitermachen, wenn die Serie noch weiterlaufen soll.
Ja.
Insofern.
Ja, total. Und vor allen Dingen, ich finde es dann auch wir reden später ja noch irgendwie über Angel auch ein bisschen, aber ich finde es dann auch sehr konsequent, wie sie dann Angel weitergedacht haben, irgendwie, wenn er dann wieder alleine ist, ne? Weil diese Situation, in der er sich befindet, irgendwie als der einzige Vampir mit Seele, ist einsam. Es ist einfach verdammt einsam, weil er gehört zu niemandem dazu, ne? Und er weiß aber auch, dass eigentlich die einzige Person, die wirklich das aushalten würde, diese Nähe, genau die Person ist, mit der er nicht zusammen sein kann, weil die Gefahr viel, viel zu groß ist, dass es halt wieder in was anderes umschlägt. Es ist tragisch.
Die gequälte Seele schlechthin.
Ja.
Ja. Möchtest du noch eine Figur ganz konkret ausloten von deinen vielen Lieblingen, die du jetzt gerade so im Vorbeigehen noch hast fallen lassen? Ich guck mal gerade, vielleicht sollten wir noch kurz, weil er auch die dritte Hauptfigur ist, noch über Xander reden. Xander Harris oder Alexander Harris eigentlich. Ja. Ich muss zugeben, der war für mich immer so der Uninteressanteste in dem Trio. Also es ist super, dass wir ihn als Comic Relief haben, der mit seinen kleinen Witzchen einfach die Stimmung immer wieder ein bisschen auflockert, aber es macht ihn halt zum prototypischen Sidekick, der mal da ist, um ein bisschen Lockerheit reinzubringen.
Mhm. Ich glaube, Xander ist total wichtig, weil er ist für mich so der erste wirkliche Ally, der so erzählt wird. Mhm. Ne? Und das macht ihn schon auch zu einer besonderen Figur. Und es ist schon auch stark, sich einen weißen Cis-Hetero-Mann dahinzustellen und zu sagen, und du kannst gar nichts. Du kannst einfach nichts, du hast keine Skills.
Du gehst nicht aufs College, du arbeitest auf der Baustelle dann genau. Später. Ja, ja.
Und das ist irgendwie, es ist irgendwie gut und ich finde, sie gehen auch, ich finde ich ganz gut damit um, dass es ja dann auch immer wieder irgendwie so, auch für ihn irgendwie so zu entdecken gibt, irgendwie, also wo, wie er eigentlich so seine Männlichkeit irgendwie auch so für sich definiert und wo er so hin will irgendwie in seinem Leben. Und ich glaube, es ist schon in der ersten Staffel auch so, dass es auch für ihn irgendwie so immer wieder so Momente gibt, wo er dann halt irgendwie auch so realisiert, ich möchte aber jetzt auch mal und jetzt gehe ich irgendwie mit und dann versucht er irgendwie selbst irgendwie Sachen in die Hand zu nehmen und es scheitert halt jedes Mal wieder, muss halt jedes Mal von Buffy gerettet werden, ne? Und
das kratzt wahrscheinlich auch an deinem Selbstbild, ja.
Das kratzt irgendwo an seinem Selbstbild, aber gleichzeitig geht er halt darüber hinaus dann irgendwie, ne? Und
kann es akzeptieren und seine Rolle dann in dieser Gruppe trotzdem finden.
Ja, ja. Und das ist schon stark. Also wir geben ihm zu wenig Credit oft, glaube ich.
Wahrscheinlich schon. Hast du vor ein paar Wochen gehört, da gab es so, dass gerüchteweise durchgesickert ist, Ryan Reynolds hat eine Rolle in Buffy abgelehnt und es war wahrscheinlich Xander Harris.
Ehrlich?
Also einerseits passt es irgendwie so vom Rollenbild, aber andererseits dachte ich, nein, das möchte ich nicht sehen. Ja, jetzt habe ich die Bilder in den Kopf gepflanzt.
Ja, ja.
Ansonsten können wir natürlich auch noch mal kurz über Anya reden, die, ich weiß gar nicht, wann sie genau reinkommt. Das ist immer so schleichend, dass die Figuren dazukommen in Buffy und dann auf einmal gehören sie zum Hauptcast dazu. Die Ex-Dämonin, beziehungsweise später wieder Dämonin, die dann auch Xander an die Seite gestellt wird. Hast du da irgendwelche besonderen Gefühle zu ihr oder ist sie dir relativ egal gewesen im Laufe der Serie?
Also ich muss gestehen, dass Anya mir manchmal wirklich auf den Keks gegangen ist. Mhm. Also ich finde, ihre Rolle ist teilweise wirklich nervig, aber wahrscheinlich auch bewusst so, weil irgendjemand muss ja nerven.
So. Wenn Cordelia weg ist, muss ja irgendjemand nerven.
Deshalb, ja, sie hat aber natürlich auch unglaublich großartige Momente, die auch absolut ikonisch sind. Also beispielsweise ihre Angst vor Hasen. Mhm. Es ist so random und ich lieb's. Ich lieb alles da dran. Deshalb, also ja, Anya. Zwiegespalten.
Ja. Geht mir tatsächlich ganz ähnlich, dass sie häufig eher so ein Tick drüber ist für mich. Also was natürlich, aber sie muss sich auch irgendwie abheben von den anderen Figuren, was ich verstehe. Und dass ich sie dann wirklich mochte, habe ich tatsächlich erst in der allerletzten Folge erkannt, als sie ja dann wirklich im Finale stirbt. Und das für mich so ein bisschen war wie, sie wurde jetzt ganz schön nebenbei entsorgt. Das fand ich nicht okay. Dass ich dann gemerkt habe, dass sie dann auch längst in die Gruppe reingewachsen war, aber man hat es halt erst so im Verlust realisiert für sich.
Ja.
Und eine weitere, vielleicht noch als letzte Figur, über die wir reden sollten, die ich ganz spannend fand, ist Buffys Schwester, Dawn, die auf einmal existiert, obwohl Buffy immer ein Einzelkind war. Und ich dachte, was ist denn das jetzt? War das die vierte, dritte Staffel? Nicht. Fünfte Staffel?
Fünfte Staffel.
Ich kann bring's schon nicht mehr zusammen, siehst du, genau.
Ja, fünfte Staffel.
Wo sie dann auf einmal existiert und es wird ja in der Serie irgendwie auch ein bisschen erklärt, ist ja alles ein magisches Geschehen, was da passiert. Aber sie ist dann auch eine, die mir tatsächlich so ein bisschen auch ans Herz gewachsen ist, weil sie halt die Figur der Buffy natürlich auch nochmal durch ihre alleinige Existenz erweitert, dass jetzt Buffy als große Schwester nochmal ganz anders handelt als nur als auf sich allein bedachte Vampirjägerin. Deshalb fand ich das dann im Nachhinein, obwohl ich im ersten Moment dachte, das ist ein ganz schön dreister Story-Kniff, jetzt eine Schwester dazu zu erfinden und sagen, Magie war's. Dass ich dann, jetzt, wenn ich zurückblicke, sage, es wäre eine andere Serie gewesen, wenn sie das nicht gemacht hätten.
Ja, und ich finde es aber auch, also es ist ein dreister Story-Kniff, aber irgendwie auch großartig, weil es nämlich tatsächlich in der Geschichte total Sinn macht.
Mhm.
Also es ist, und es ist natürlich, und du schaust aber auch, also es ist einfach, dieser Moment, ne, wenn du halt einfach irgendwie so da sitzt und dann ist halt einfach diese Schwester da und du denkst dir, hä? Warte mal, habe ich die ganze Zeit einfach nicht mitbekommen? Wie jetzt?
Haben sie die irgendwie mal erwähnt? Wohnt die beim Geschieden irgendwo beim Vater oder so, ja?
Aber wie sie auch so, die gehen aber auch so unglaublich cool damit um, weil das ist ja, ich glaube, sie wird etabliert in so einer Szene, wo sie halt irgendwie so einen klassischen Geschwisterstreit haben. Wie so, Mom, komm jetzt mal her, Dawn will schon wieder meine Klamotten ausleihen. Und du denkst so, was? Wann?
Habe ich eine Staffel verpasst? Habe ich eine Folge verpasst? Was war los? Ja, ja. Damit spielt die Serie tatsächlich auch sehr gerne so ein bisschen so Genre-Konventionen aufrollen und vielleicht auch hinterfragen. Mhm. Genau. Also wir haben wirklich viele, viele tolle Lieblingsfiguren drin, über die wir noch stundenlang reden könnten. Aber ich glaube, wir müssen jetzt langsam weitergehen zu unserem nächsten Punkt, nämlich zu den Lieblingsfolgen.
Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.
Und ich habe uns selbst zur Aufgabe gesetzt, wir sollen jede 3 Lieblingsfolgen mitbringen. Ja. Da war die Auswahl bestimmt schwer, oder Laura?
Ging's? Ja, nee, weil es gibt tatsächlich für mich, gibt es 3 Folgen, die so herausstechen, dass es für mich gar keine Frage war, okay, dass diese 3 Folgen genannt werden müssen.
Ich bin sehr gespannt, ob die bei uns übereinstimmen,
ja,
oder ob wir ganz andere.
Ja, das habe ich mir auch gefragt.
Dann, also ich würde sie jetzt nicht in Reihenfolge setzen, 1, 2, 3. Platz, sondern einfach 3 Folgen. Ja. Hau doch mal deine erste raus.
Hush.
Ja, ist bei mir auch dabei.
Ja.
Erzähl mal kurz, fass vielleicht nochmal kurz zusammen, für die, die sich nicht mehr erinnern können, worum es in Das große Schweigen geht, wie sie im Deutschen heißt.
Genau, also Staffel 4, Episode 10. Alle in Sunnydale verlieren ihre Stimmen und nachts kommen die Gentlemen und sammeln Herzen ein. Because why not?
Irgendwas muss man ja machen.
Genau. Unglaublich gute Folge, weil es halt einfach, also erstens mal, wie sie halt natürlich mit auch wieder ein Kniff, ne, also einfacher Story-Kniff, wie kannst du es interessant machen? Okay, keiner kann mal sprechen. Aber wie sie das dann eben, wie sie damit dann umgehen, wie gruselig diese Folge halt einfach wird, wie gruselig, also da ist zum Beispiel Monster of the Week, da funktioniert das fantastisch, weil die wirklich, die sind auch schon wieder ikonisch, ne? Wenn sie dann halt irgendwie da so lang fliegen.
Die schweben ja im Prinzip. Ja. Also die haben doch irgendwelche kleinen Handlanger, die dann so seltsam kriechend, sich drehend fortbewegen. Aber die schweben da einfach über den Boden, haben so silberne Zähne und keine Lippen, glaube ich, was auch voll unheimlich ist. Und wie sie dann die ganze Zeit so durch die Gegend grinsen.
Ja, und auch immer so ihre Hände so wie so im Gebet vor sich halt irgendwie so
ganz
gefaltet
langsam,
haben.
Als wenn sie unter Wasser wären, genau.
Genau, ja.
Und ich habe jetzt beim Rewatch erst gesehen, dass einer von denen von Doug Jones gespielt wird, der ja ganz viel so Motion Capture und sowas gemacht hat. Also hier, oder Shape of Water hat er die Kreatur gespielt, oder in Star Trek das Crewmitglied, was auch so ein bisschen außerirdisch ist. Also da hat er schon seine ersten Schritte damit getan, dass ich dachte, ja, ist total wiederzuerkennen, obwohl er eigentlich völlig hinter der Maske steckt.
Ja. Also fantastische Folge.
Ja, ja. Und was ich auch so liebe an dieser Folge ist, dass wir sind jetzt in der 4. Staffel, also wir kennen diese ganzen Figuren schon oder glauben sie zu kennen. Und deswegen kann halt die Serie auch ohne Sprache damit spielen, dass sie sich verständigen können. Also ich glaube, meine allerliebste Szene innerhalb dieser Folge ist, wo sie in diesem Uni-Hörsaal sind und Giles legt da so eine Folie nach der anderen auf und sagt, okay, das sind die Gentlemen. Erstmal natürlich seitenverkehrt. Was machen wir jetzt? Und dann machen sie halt Pantomime, stellen sie Fragen, wie sie umzubringen sind, was man anstellen kann. Und es ist so herrlich, weil trotzdem jeder Charakter in seiner Rolle drin bleibt, wie man ihn so kennt. Also Buffy will sofort handgreiflich werden und Xander hat irgendwelche Bedenken und Willow fragt, ob man was mit Magie machen kann oder meldet sich immer brav und so. Also es ist einfach so herrlich, wie die Serie dann schon weiß, das sind die Figuren, die wir lieben und so würden sie reagieren. Und weil es in der Folge auch viel um Kommunikation geht, merkt man dann auch, dass sie sich eigentlich ohne Worte verstehen.
Ja.
Ja. Mhm. Also eine ganz starke Folge. Wenn ihr sie nochmal gucken wollt, das ist die 10. Folge der 4. Staffel, Das große Schweigen oder Hush. dann mache ich mal weiter mit einer Folge, die du bestimmt auch drin hast. Also wenn du sie nicht drin hast, Laura, dann sind wir geschiedene Leute. Es ist die Musical-Folge. Once More with Feeling oder Noch einmal mit Gefühl, Staffel 6, Episode 7. Und ist für mich, es war nicht die allererste Musical-Folge, die jemals eine Serie gemacht hat, aber sie war sehr wegbereitend, weil danach alle großen Serien, die noch länger gelaufen sind, eigentlich gesagt haben, ja, wir brauchen eine Musical-Folge, wenn wir irgendwie mal ein bisschen Abwechslung wollen. Aber das Besondere an Buffy ist halt für mich, dass sie wirklich dramatisch funktioniert. Also es ist nicht nur eine Füller-Episode, wo einmal alle anfangen zu singen. Und also ganz ehrlich, von den, weiß ich nicht, ich glaube 7 Hauptfiguren, die wir da inzwischen haben, können vielleicht 2 wirklich gut singen. Und der Rest, der schummelt sich eher so durch. Aber das ist völlig unwichtig in Buffy, weil halt das einfach so funktioniert als so eine Folge, die auf einmal alles auf den Punkt bringt, was vorher passiert ist. Also wir haben Buffy, die aus dem Himmel gerissen wurde und das ihren Freunden noch nicht gesagt hat, dass sie da eigentlich sauer drüber ist. Wir haben Tara und Willow, deren Beziehung auf der Probe steht, weil Willow Taras Erinnerung gelöscht hat, um irgendwie einen Streit zu beschlichten und damit sie wieder schön zusammenkommen. Wir haben Giles, der sich fragt, ob er seine Vaterfigur zu gut ausfüllt und deshalb Buffy sich nicht weiterentwickeln kann. Wir haben Xander und seine Freundin, die irgendwie ihre Beziehung kurz vor der Hochzeit nochmal ausloten müssen. Und das passiert so viel, es werden so viele Sachen aufgedeckt und es gibt so viele Wendungen in dieser Folge allein. Wir haben natürlich auch Spike, der seine Liebe gegenüber Buffy irgendwie nach außen tragen will und nicht nur so der unter den Teppich gekehrte Vampir, wenn er mal gebraucht wird, sein will. Das ist einfach so stark für mich, dass ich denke, boah, wie kann eine Musical-Episode das schaffen in fast nur Gesang? Was reizt dich so sehr an dieser Folge?
Es war tatsächlich auch bei mir die nächste Folge, die bei mir auf der Liste stand, weil ganz klar, für mich steht die deshalb auf der Liste wegen diesem einen Moment, der mich jedes Mal wieder zu Tränen rührt. Und zwar der, wo Willow und den anderen klar wird, dass sie Buffy aus dem, also Buffy ist ja gestorben, Buffy ist mehrmals gestorben. Buffy ist unter anderem am Ende von der 5. Staffel gestorben und sie haben sie zurückgeholt. Und Willow war sich komplett, also sie war komplett davon überzeugt, dass sie aus der Hölle zurückgeholt haben. Also da, wo ja auch Angel eine Zeit lang war. Und da war sie aber nicht. Sie war halt. Sie war glücklich. Und das ist die Folge, wo die anderen das zum ersten Mal hören. Und das ist so herzzerbrechend, weil es nämlich auch im Gesang dann tatsächlich stattfindet. Und dann aber das Gesicht von Willow, wenn sie es realisiert, ist einfach nur so, oh Gott.
Die hat echt viele so Gänsehautmomente, ja. diese Folge. Obwohl man sagen könnte, wenn man jetzt so eine Staffel oder eine Episodenzusammenfassung liest, ein musikalischer Dämon zwingt alle dazu, ihren Gefühl mit Gesang Ausdruck zu verleihen, denkt man, ja, okay. Aber ja, da steckt so viel mehr drin. Und witzigerweise, Max, unser lieber Moviepilot, Seriengucker, der hat auch die als seine klare Lieblingsfolge identifiziert und musste uns auch noch unbedingt eine Sprachnachricht schicken, um dem Ausdruck zu verleihen. Deshalb spiele ich die jetzt einfach mal ab.
Hi, hier ist der Max. Wow. Ist Buffy wirklich schon seit 20 Jahren zu Ende? Ich fühle mich jetzt dann doch ein bisschen alt. Aber das ändert nichts an den vielen schönen Erinnerungen, die ich an die Serie habe. Wenn ich einmal jetzt zurückblicke auf meine Lieblingsfolgen, dann sticht eine besonders hervor. Eine der besten Buffy-Folgen, die ich auch am meisten wieder geschaut habe. Die Rede ist natürlich von der Musical-Episode Noch einmal mit Gefühl, beziehungsweise Once More with Feeling, die ich sogar als Einzelveröffentlichung hier noch im Regal, im DVD-Regal stehen habe. Es ist die 7. Folge der 6. Staffel und für mich auch über 20 Jahre später noch eine der besten Musical-Episoden überhaupt. Eine der besten Musical-Episoden einer Nicht-Musical-Serie auf jeden Fall. Dass die Charaktere hier alle anfangen zu singen plötzlich, ist auch kein Gimmick, was es so toll macht, sondern es passt hervorragend in die Welt von Buffy. Und was für mich diese Folge so besonders macht, ist nicht der Fakt, dass die Songs alle so fantastisch sind, dass ich sie jetzt noch alle in- und auswendig mitsingen kann. Denn durch die Songs werden nämlich wichtige Charakterentwicklungen der Episoden zuvor alle zusammengeführt und die Folge ist ein essentieller Knotenpunkt und Wendepunkt für diese Staffel und das bringt die ganze Handlung voran. Ich find's einfach nur ganz, ganz toll, diese Folge. Aber bevor ich mich jetzt noch zu tief in Schwärmerei verliere, übergebe ich wieder zurück an euch ins Studio und verabschiede mich mit den Worten Bunnies, bunnies, it must be bunnies. Or maybe midgets.
Sehr schön. Danke, Max, auch für diese musikalische Einlage noch. Also ich glaube, er mag auch die Hasen, den Hasenhass, den wir vorhin schon angesprochen haben. Ja, starke Folge, ganz starke Folge. Und die kann man auch immer wieder so zwischendurch einfach so gucken, also ohne sich die ganze Buffy-Serie nochmal anschauen zu müssen. Ja, das sind auf jeden Fall die zwei Folgen, wo ich dachte, die hast du bestimmt auch drin. Mhm. Aber jetzt bin ich gespannt auf deine dritte mitgebrachte Folge, welche das sein wird.
Mhm. Bei der dritten habe ich ein bisschen länger überlegt, weil es gibt drei, die dafür in Frage gekommen wären. Und ich habe mich aber dann für The Body entschieden.
Mhm.
Staffel 5, Episode 16. Die Mutter von Buffy hat schon vorher immer mal wieder Zeichen dafür gehabt, dass sie krank ist und verstirbt dann am Ende von Episode 15. Und Episode 16 beschäftigt sich dann mit dem Tod von der Mutter von Joyce und ist eine der besten Folgen oder überhaupt besten Darstellungen, finde ich, in der Serie mit einem Tod umzugehen. Also super realistisch, fällt komplett raus aus diesem ganzen Buffy-Universum auch, weil es halt ja oft nicht so realistisch ist. und also total ruhige Folge, sehr bedachte Folge und ja, also verursachte mir jedes Mal, wenn ich sie sehe oder auch jedes Mal, wenn ich dran denke, einfach Gänsehaut.
Jetzt schon, wo du drüber sprichst, habe ich hier schon wieder, spüre dich schon wieder auf meinem Unterarm, wie es sich bildet. Geht mir ganz genauso. Also die ist sehr, sehr stark und ich glaube so für mich auch die intensivste Folge, was so an Gefühlen, die auf einfachste Art eigentlich provoziert werden, hochkommt, weil sie halt dieses ganze Übernatürliche fast völlig ausklammert. Ich glaube, am Ende der Folge gibt es irgendwie einen Vampir in der Leichenhalle oder so nochmal kurz, aber darum geht's halt überhaupt nicht. Es geht darum, Verlust darzustellen und wie der erlebt wird und wie damit umgegangen wird. Richtig, richtig starke Folge. Dass sich eine Fantasy-Horror-Serie sowas traut, dann auf einmal voll aufs Drama zu gehen, das hat mich auch damals sehr erstaunt. Deshalb haben wir witzigerweise diese Folge auch, wir hatten mal einen Podcast zu den schlimmsten Serientoden vor ein paar Jahren, da auf jeden Fall auch mit drin, weil das einfach so eine Durchschlagkraft hat. Und die Mutter, die war halt immer da. Also man kennt so, ja, Joyce heißt sie, glaube ich, ne? Joyce Summers. Immer mal ein bisschen triezend, aber immer liebevoll Buffy gegenüber. Also so eine Größe, die denkt man, ja, die ist halt da. Man geht davon aus, man nimmt sie hin. Und wenn sie dann nicht mehr da ist, dann ja, es ist auf einmal so ein Loch, in was man fällt mit Buffy zusammen. Ja.
Ja, und vor allen Dingen ist es halt, also wir befinden uns ja auch immer noch in dieser Staffel, wo ja dann die Schwester irgendwie aufgetaucht ist, ne? Und dann die Rolle, die dann Buffy übernehmen muss, ne? Die dann auch noch irgendwie für ihre Schwester dann verantwortlich
ist.
Kannst
du stark sein, wenn du eigentlich gerade selber total trauerst, ja.
Ja. Das ist wirklich, also man merkt halt einfach, wie so nach und nach werden halt so unter Buffy so die Teppiche weggezogen, ne? Und bis hin dann eben zur letzten Staffel. Und das ist ein super wichtiger Schritt in dieser Entwicklung, ne? Man redet ja auch immer davon, irgendwie auf der Heldenreise, ne? Dass dann irgendwann der Mentor stirbt. Ich glaube, dass Joyce jetzt nicht zwangsläufig der Mentor war. Das ist ja eher Giles und das gehört ja dann eben auch irgendwie zum Ganzen dazu, dass dann Giles irgendwann eben auch nicht mehr für sie die ganze Zeit irgendwie da ist.
Aber er ist halt der im Rahmen dieser übernatürlichen Welt der Mentor, der Mentor des Wissens und sie ist so eine Art emotionaler Mentor, wenn man so will. Genau.
Ja, ihr emotionaler Anker. Also irgendwie das, was es immer noch irgendwie normal macht. Und das wird dann weggenommen.
Ja.
Das ist heftig.
Ja, das macht es echt sehr greifbar, auch für jeden, der schon einen Elternteil vielleicht verloren hat, weiß dann, dass dieses Gefühl einfach da krass transportiert wird. Okay, gehen wir zu etwas leichteren Themen über, beziehungsweise ich habe eine andere dritte Episode noch mitgebracht, die ich sehr liebe und die witzigerweise direkt auf die Musical-Episode folgt, nämlich Tabula Rasa. Das ist also Staffel 6, Folge 8 und es geht eigentlich darum, dass alle ihr Gedächtnis verlieren von der Gang Und es ist für mich so eine mit der lustigsten Episoden, die in Buffy so existiert, weil sie alle in einem Raum aufwachen und feststellen müssen, wer sind sie überhaupt? Was natürlich auch eine Definition der Figuren wieder ist, die wir eigentlich kennen, aber gleichzeitig auch ein Ausloten dessen, was hätte anders kommen können. Also wir haben dann Giles, der beim Sprechen feststellt, dass er Brite ist, und dann macht sich Spike über Giles lustig, dass er Brite ist, und stellt selber fest, dass er Brite ist, also unbedingt auf Englisch gucken. Oder dass dann einfach völlig, weil die Leute nebeneinander auftauchen, überlegt wird, okay, sind jetzt Xander und Willow zusammen und sind Giles und Anya zusammen, weil sie halt zufällig aneinander gelehnt aufwachten nach diesem Erinnerungszauber, der bei Willow ordentlich nach hinten losgeht. Und das macht einfach für mich auch wieder so eine Episode aus, wo eigentlich das Wissen weggenommen wird, aber wir es natürlich weiterhin haben und deshalb damit gespielt werden kann. Und trotzdem endet die Serie auch auf einer dramatischen Note wieder, weil wir hatten ja davor die ganzen Erkenntnisse, die jetzt eigentlich in dieser Folge kurz ausgesetzt werden, um zu sagen, wir wollen uns nicht von diesen Verbindungen lösen, die wir so lange aufgebaut haben, aber gleichzeitig müssen wir es. Und dann sitzt halt, nachdem das Gedächtnis zurückkehrt, Giles am Ende trotzdem im Flieger und lässt Buffy auf sich alleingestellt zurück. Und alle anderen müssen auch damit umgehen, dass sie die Wahrheiten nicht länger verdrängen können, wie sie es vielleicht durch diesen Gedächtnisverlust gekonnt hätten. Also, ja, ganz, ganz tolle Folge. Kannst du dich an die noch erinnern, an Tabula Rasa?
Ja, die ist auch fantastisch, das stimmt, ja.
Gut, damit haben wir jede drei, bei zwei haben wir eine Überschneidung, deswegen war es etwas kürzer. Aber ich habe noch eine von Jenny mitgebracht, die auch viel Buffy-Liebe in sich trägt. Und deshalb spiele ich die jetzt auch nochmal ab.
Hallöchen, ich freue mich sehr, dass ihr über Buffy sprecht. Das ist eine der ikonischen Serien meiner Teenager-Jahre. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich die eine Lieblingsfolge in dieser Serie habe. Es gibt natürlich so unvergessliche Folgen, die Musical-Folge, aber auch sowas wie The Body oder Hush zum Beispiel. Aber ich habe mal überlegt, was ist die Folge, die Buffy für mich richtig gut repräsentiert, und das ist das Doppelfolgen-Serienfinale der dritten Staffel. Denn das, was ich an Buffy schon als Teenagerin sehr mochte, waren diese Arcs, die die Serie erzählt hat. Die wurden auch in späteren Staffeln dann noch komplexer, gerade so auf emotionaler Charakterebene. Aber in der dritten Staffel, in der zweiten Hälfte, da wird so ein richtig schöner Fantasy-Arc erzählt von einem bösen Bürgermeister, der als großer Schlangendämon auferstehen will. Und durch unglückliche Zufälle wird dann auch Faith, die Slayerin, zu seiner Handlangerin. Und das alles kulminiert dann in dem Graduation Day, in dem Abschlusstag der Highschool, kurz vorm College, kurz auch bevor dann Angel abdüst in seine eigene Spin-off-Serie. Da steht dieser Bürgermeister auf als Schlangenmonster und frisst den anstrengenden, nervigen Schuldirektor, der von Armin Shimmerman aus Deep Space Nine gespielt wird. Und das sind so Momente, als ich das gesehen habe, so in den frühen 2000ern irgendwie bei Pro7 oder so. Das war so abgedreht und groß bei einer Serie mit einem durchaus überschaubaren Budget, tollen Charaktermomenten, dass ich mich damals begeistert habe. Und das verkörpert für mich auch richtig gut einfach, was Buffy kann und konnte, nämlich diese Arcs zu erzählen. Und ja, falls ihr Buffy noch nie gesehen habt, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, mindestens bis zur dritten Staffel zu schauen. Da geht es dann richtig los. Eine der besten Staffeln der Serie. Aber natürlich auch darüber hinaus.
Ja, danke dafür, Jenny. Da spricht sie auch was Interessantes an, weil, also ich glaube, das ist für mich jetzt nicht so eine Outstanding-Episode, aber man hat natürlich jeder seine eigenen Highlights. Aber gleichzeitig sagt sie auch, dass die Serie sich weiterentwickelt. Mhm. Also, dass sie zum Beispiel, dass sie sagt, die dritte Staffel, damit bis dahin muss man auf jeden Fall gucken, war für mich auch eine Entwicklung oder eine Erkenntnis, die ich erstmal treffen musste, weil ich habe, wie gesagt, Buffy erst vor ein paar Jahren geschaut und dachte nach der ersten Staffel, ja, ist halt eine nette kleine Fantasy-Serie mit Monster of the Week, die man sich mal angucken kann. Aber für mich ging es tatsächlich auch erst ab Staffel 2 wirklich los, ja, dass ich mich dafür zu interessieren begann, dass die Charaktere komplexer wurden. Mhm. Und deshalb ist es natürlich auch schön zu sehen, dass eine Serie in sich selbst noch wachsen kann. Hast du das auch beobachtet oder war das für dich einfach von Anfang an gegeben, dass du einfach immer weiter gucken wirst und es wird dann schon irgendwas passieren?
Ich habe das so nicht erwartet. Für mich war die erste Staffel trotzdem Also ich habe das ja damals gesehen, da war ich ja irgendwie 16, 17 im Fernsehen eben. Und das, ich glaube, da gab es gar nicht so die Frage darüber irgendwie, ob ich das jetzt weitergucke oder nicht, weil es war halt einfach, es war halt cool. Also hat man es auf jeden Fall geschaut. Mhm. Und dann ab der zweiten, dritten Staffel und dann spätestens so irgendwie ab der fünften Staffel bist du halt auf einmal in einem Universum, was überhaupt nicht mehr so viel mit der ersten Staffel in Sachen irgendwie Highschool, Teenager, Cheerleader, Drama und so weiter zu tun hat, sondern wirklich tief geht. Ne? Mhm. Also wie wir es ja jetzt auch in den verschiedenen Episoden, die wir besprochen haben, auch schon gezeigt haben. Und ich habe damit nicht gerechnet und das war so viel mehr, als ich erwartet hatte und dann aber eben so viel positiver noch irgendwie. Und es hat dem Ganzen halt einfach noch ein ich glaube, das ist einer der Gründe, warum diese Serie insgesamt einfach so viel für mich, also so viel bedeutet, weil sie es halt eben geschafft hat, von diesem Monster of the Week zu was unglaublich fundamentalem, existenziellen zu werden und so viele Themen anzusprechen und so viel Gänsehautmomente bei mir auszulösen. Das hat seltenst passiert das bei einer anderen Serie, weil oft steigen die dann schon relativ tief so ein, ne, und sind dann halt irgendwie schon sehr, sehr dramatisch und dann weißt du halt irgendwie schon, was dich erwartet und bei Buffy trifft es dich halt einfach unvorbereitet. Es sei denn, du hörst den Podcast jetzt hier und weißt es dann schon, aber es trifft dich wirklich, also wenn du nicht damit gerechnet hast, wenn du einfach nur denkst, es ist Monster of the Week,
dann kannst du da sehr überrascht werden.
Mm-hmm. You're in for a ride.
Auf jeden Fall. So rückblickend, wenn du jetzt auf alle 7 Staffeln schaust, würdest du sagen, du hast eine Lieblingsstaffel oder ist es eher so momentweise?
Nein, das kann ich wirklich nicht sagen, weil das ist, jede Staffel hat irgendwie was Eigenes, Besonderes. Ich liebe sowohl die zweite und die dritte Staffel irgendwie, wo es halt einfach auch sehr viel um Buffy und Angel geht. Faith, über die haben wir noch gar nicht gesprochen, die ist natürlich auch total interessant. So, aber ich liebe auch ich liebe alle Staffeln auf eine besondere Art und Weise, auch die letzte Staffel, weil da wird's ja echt auch nochmal sehr sehr krass und ich ab einem gewissen Punkt vergeht dann auch keine Folge, wo Buffy nicht einen unglaublich fundamentalen Monolog hält darüber, was sie jetzt zu bewältigen haben, weil es jetzt halt um das Urböse geht,
ja,
um nichts Geringeres.
Und gleichzeitig diese ganze Prämisse der Serie auch in Frage gestellt wird, dieser auserwählten eine Person kann nur das Schicksal der Welt schultern und auf einmal muss es nicht mehr so sein.
Genau, und das ist halt das Tolle daran, dass sie nämlich dann das Konzept hinterfragen, dass sie sich trauen zu sagen, dieses in jeder Generation gibt es eine Jägerin, dass das hinterfragt wird. Und dann auch dieses Konzept, dieses, okay, es gibt dann einfach irgendwie so den Wächter und es gibt halt die Jägerin. Und auch dieses Ganze, das sind so ein paar alte englische Männer, die das dann halt eben so entwickelt haben und so ausgedacht haben, dass das halt eben sozusagen irgendwie unsere Art und Weise ist, mit dem Übernatürlichen umzugehen, dass dann halt einfach eine junge Frau für uns kämpfen muss. Und diese alten, weisen Männer haben das aber entschieden. Und wie dann eben dieses Machtverhältnis umgedreht wird und gesagt wird, nee, Moment, die Macht liegt nicht bei euch, die Macht liegt nicht im Rat, sondern die Macht liegt hier bei den Jägerinnen. Und was können wir jetzt damit machen und wie können wir das umdrehen und wie können wir uns unsere Power zurückholen? Und das ist so, es ist einfach so gut, dass diese Frage gestellt wird, dass das Konzept hinterfragt wird, dass es gebrochen wird, weil du hättest es auch nicht machen können. Du hättest einfach auch bis zum Ende damit durchgehen können und sagen können, ja, so ist das halt, es gibt halt die eine Jägerin.
Ja.
Nein, es wird gebrochen und das ist gut.
Ja, auf jeden Fall. Das finde ich auch stark, dass sie die Serie das am Ende macht. Und mir geht's ähnlich wie dir, dass ich sage, einfach hat, also ab Staffel 2 hat jede Staffel für mich so einen Hook, der irgendwie was Besonderes mitbringt. Also sei es nur in Staffel 2, dass jetzt die eigentliche Lichtfigur des Dunklen, also Angel, böse wird oder zum Beispiel Staffel 6, die ich total liebe, in allem, was da so an Episoden und Spielereien passiert, hat für mich die langweiligsten Bösewichte überhaupt, diese drei, dieses Nerd-Trio, wo ich denke, wer hat sich das ausgedacht? Aber gleichzeitig funktioniert es halt trotzdem, dass es irgendwie alles zusammenkommt und deshalb macht es dann Spaß, dass halt wirklich, man merkt, dass jede Staffel sich nochmal neu überlegt hat und sortiert hat, was sie eigentlich jetzt diesmal erzählen will. Mhm. Und deshalb ist es zwar weiterhin häufig dieses Monster of the Week-Prinzip, aber man hat halt überspannend nochmal einen ganz anderen Ansatz immer drin.
Ich glaube, es ist kein Zufall, dass sie dieses Nerd-Trio dann irgendwann drin haben, ne? Weil das ja auch nochmal, also sie sind ja total misogyn auch, ne? Mhm. Und dass dann dagegen auch nochmal gekämpft wird, das ist irgendwie wie so ein, okay, das müssen wir halt irgendwie, das nehmen wir auch noch mit, das muss auch noch durch, ne? Wir müssen noch gegen die Misogynie, die Alltagsmisogynie irgendwie angehen. So.
Ja, ja.
Und auch, wie das dann zu Ende geht durch Willow, ist ja auch super bezeichnend, ne? Also es ist dann halt einfach so dieses nicht mehr kontrollierte weibliche Kraft, die dann irgendwann einfach raus muss, weil sie halt einfach vorher immer zu viel Sachen draufgeschaufelt worden sind.
Ja, ja. Dass dann eine Veränderung passiert, genau. Wie, also so diese Abwechslung einfach, dass man zum Beispiel, nachdem Angel weg ist, braucht Buffy einen anderen Freund, einen total menschlichen. Über Riley haben wir zum Beispiel noch gar nicht gesprochen.
Stimmt, auch Riley.
Den mochten ja, wie ich zumindest so im Nachhinein gelesen habe, viele nicht so gern, aber ich fand ihn halt wichtig als Punkt in ihrem Leben auch, damit sie halt mal was anderes ausprobiert.
Ja.
Klar ist er dann auch so ein Elite-Soldat in der Initiative. Aber gleichzeitig halt so das Menschlichste, was Buffy ihr an die Seite gestellt bekommen hat, ja. Ja, schön. Ich glaube, dann haben wir jetzt alle Buffy-Staffeln einmal durch. Vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss zu Buffy. Warst du zufrieden mit dem Finale? Also vielleicht nochmal kurz zusammengefasst. Wir haben ja dann diesen Endkampf und dass Sunnydale, der große, die Stadt, die auf dem Höllenschlund errichtet wurde, am Schluss dann auch da versinkt und das versiegelt wird und jetzt Schluss und aus quasi ist da mit diesen Monstern, die da immer wieder rauskommen. War das für dich befriedigend oder hättest du gern ein anderes Ende gesehen?
Doch, ich fand es gut. Ich fand es auch irgendwie passend, weil es brauchte so ein Ende, weil sonst wäre es jetzt auch nicht zu Ende gewesen. Ne? Also ich glaube, ich fand es damals beim ersten Mal schauen, war ich halt irgendwie so, warum ist es jetzt so? Warum? Dann kann man auch
man
nicht
mehr. Man will sich ja auch nicht lösen. Ja,
man will sich nicht lösen und das ist irgendwie dann auch so traurig und schade und so. Aber es ist jetzt im Nachhinein 20 Jahre später drauf geschaut. Ja, es ist halt genau richtig.
So. Man braucht so diesen krasseren Abschlusspunkt, genau, dass man sagt, wir haben jetzt mehrere Jägerinnen. Buffy hat vielleicht die Chance, sich irgendwie jetzt selbst als Mensch zu entfalten und nicht nur als Jägerin. Und ja, deswegen passt es dann irgendwie am Abschluss. Aber natürlich ist das Finale von Buffy nicht der völlige Abschluss dieser Welt, sondern wir haben davor, wenn wir ein Stück zurückgehen, natürlich auch schon eine Spin-off-Serie etabliert, mit der, da würde ich ganz kurz gern mit dir noch drüber reden. Ich nehme an, du hast Angel auch gesehen.
Ja.
Die lief von 1999 bis 2004 in 5 Staffeln und noch, was das Besondere ist, eine Staffel länger als Buffy selbst lief. Das heißt also, man konnte dann quasi rüberspringen und sagen, ich will mich noch nicht lösen von Buffy, ich gucke noch Angel weiter. Wie stehst du dazu? Wie stehst du zu Angel als Serie?
Ich finde es ist voll schwierig, weil ich weiß, also ich habe sie nochmal versucht zu schauen jetzt vor 2 Jahren und habe festgestellt, irgendwie es ist noch schwieriger, irgendwie reinzukommen, so als damals. Mhm. Ich glaube, damals hat man es einfach so mitgenommen, weil es lief dann halt irgendwie. Es lief Buffy und dann lief halt Angel. Und dann gab es ja auch ganz oft so die Episoden, wo dann irgendwie Angel in Buffy oder Buffy in Angel aufgetaucht ist. Und dann konnte man so dahin irgendwie sich hinfiebern und so. Ich glaube, Angel hat auch Qualitäten. Und zwar ist es eine wahnsinnig düstere Serie, so nochmal, aber nicht im Sinne von den Sachen, die zwangsläufig dort passieren, sondern es ist sehr deprimierend, ja, und das hat halt viel natürlich mit ihm zu tun, weil er ist halt auch sehr depressiv, gerade am Anfang. Und das macht es irgendwie dann auch schon wieder ein bisschen spannend. Deshalb, ich kann die Serie nicht komplett irgendwie so zur Seite schieben und sagen, okay, das hat jetzt irgendwie überhaupt gar keinen Wert. Ich finde, es hat schon einen Wert, gerade wenn man aus dem Buffy-Universum so kommt. Aber es ist qualitativ trotzdem nochmal was anderes. Und ich, ja.
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 Witzigerweise, weil ich ja denn jetzt vor 3 Jahren zum ersten Mal Buffy wirklich geguckt habe, habe ich mir dann auch sagen lassen, okay, du musst die dann genau aufeinander abstimmen. Dann habe ich mir lange Listen ausgedruckt, welche Episoden man zusammen gucken muss. Habe dann aber auch ziemlich schnell festgestellt, also ich mochte Angel tatsächlich als Serie, aber es hat der nicht unbedingt gut getan, sie mit Buffy zusammen zu gucken, weil der Tonfall so anders ist. Also weil sie so viel düsterer ist und dafür waren die Crossover-Folgen dann für mich jetzt nicht wichtig genug, dass ich gesagt hätte, okay, die muss man unbedingt zusammen gucken, um es zu verstehen.
Ja.
Sondern ich habe dann für mich auch entschieden, es ist eigentlich wichtiger für mich, die Serie Angel genießen zu können, indem ich sie als alleiniges Werk schaue. Und da hat es dann für mich auch besser funktioniert. Und worüber ich sehr überrascht war, als ich Angel geguckt war, ist, dass das so ein bisschen angefangen hat als Resterampe der aussortierten Figuren. Also wir haben Angel, der jetzt nicht mehr in Buffy mitspielen darf und seine eigene Serie kriegt. Dann haben wir den jüngeren Wächter Wesley, der irgendwann überwechselt. Wir haben Cordelia, die ich immer wirklich sehr, sehr nervig fand in Buffy, aber die für mich dann in Angel tatsächlich zu einer richtig ausgeformten Figur wurde, die ich dann ernst nehmen und schätzen konnte.
Ja.
Darla, Faith kamen da alle rüber. Alles so Figuren, die ich so mit dem Schulterzucken in Buffy abgehakt habe und da dann auf einmal besser kennengelernt habe, weil sie interessant gemacht wurden. Und dann so neue Figuren wie Winifred oder Charles Gunn oder der Karaoke-Dämon Lorne, auch ein großer Fanliebling. Würde ich tatsächlich trotzdem sagen, dass sich Angel als Serie lohnt, aber guckt sie nicht unbedingt im Doppelpack mit Buffy, sondern eher so als Ergänzung dieser Welt. Oder wenn ihr wie ich Spike-Fans seid und nach dem Finale traurig wart, dass Spike sich geopfert hat, dann Spoiler, er kommt in Angel in der letzten Staffel nochmal zurück. Insofern, kann man da noch ein bisschen dran festhalten. Obwohl ich der Serie leider nicht verzeihe, dass sie eine der stärksten Figuren, die sie ganz am Anfang gleich in der ersten Staffel einführt, schnell wieder entsorgt. Der gute Glenn.
Ja.
Glenn Quinn als Alan Doyle fand ich ganz
ich
stark.
Ich mochte Glenn auch.
Und das lag, habe ich dann nachgelesen, lag vor allem daran, weil irgendwie die Tests irgendwie ergeben haben, der ist Angel zu ähnlich. Und deswegen musste er leider wieder gekillt werden.
Aber ich fand die Dynamik eigentlich ganz schön zwischen denen.
Auf jeden Fall.
Weil es war, ja, die sind halt alle sehr depressiv in der Serie.
Aber gut, so ist es dann gewesen. Also das Spin-Off gibt es übrigens auch bei Disney Plus, falls ihr da euch noch nicht rangetraut habt, Buffy-Fans, und denkt, ach, eigentlich müsste ich mal. Das gibt es da in voller Länge. Und als letzte Frage an dich noch, Laura. Hast du jemals den Film Buffy, die Vampirkiller gesehen?
Ja, habe ich. Und tatsächlich sogar schon, bevor ich die Serie gesehen
hatte.
Ja, weil ich habe nämlich die Serie dann gesehen und war so, hä? Aber
Die wirkt so, als würde sie irgendwie in der Mitte einsteigen. Man hat irgendwie den Anfang verpasst, ne?
Genau.
Das hatte ich auch das Gefühl am Anfang.
Aber es ist auch so, aber als ich die Serie geguckt habe, war ich die ganze Zeit, aber ich kenne die doch schon, aber die sah anders aus. Und dann habe ich mich erinnert, dass ich den Film irgendwann mal gesehen habe, wo es nämlich genau ja die Vorgeschichte erzählt wird. Ne? Also warum wird darauf Bezug genommen, dass sie irgendwie eine Turnhalle abgebrannt
genau,
hat.
Genau, die Schule gewechselt hat und jetzt dann umziehen muss und so.
Ja.
Und ich muss zugeben, ich fand den Film ziemlich schlecht.
Der ist ziemlich schlecht.
Zum Glück haben sie auch die Besetzung völlig ausgetauscht. Ja. Aber es ist einfach interessant so als Studie, wie das alles angefangen hat.
Ja.
Und dass dann jemand gesagt hat, nee, wir drehen das nicht nochmal. Wir machen jetzt einfach weiter, wo wir damit aufgehört haben. Ist schon witzig.
Ja.
Gibt's auch bei Disney Plus, wenn ihr euch den angucken wollt. Buffy, der Vampirkiller. Warum auch immer dieser deutsche Titel. Naja, gut. Und zusätzlich zu diesen Spin-off bzw. Zusatzfilminhalten gab es in den letzten Jahren immer mal wieder so Gerüchte oder Nachrichten, dass Buffy geplant wird, eine Remake-Serie zu erhalten. Schon 2010 hat Warner die Rechte an der Neuverfilmung verkauft, aber irgendwie wurde aus diesem Film nichts. Und dann gab es Reboot-Gespräche als TV-Serie 2018. Sollte es eine Serie im selben Universum geben, die dann wiederum neue Figuren einbringt, aber eventuell Fanlieblinge wie Spike oder so zurückbringt, aber die lag dann wieder auf Eis. Wir wissen nach aktuellem Stand einfach nicht, ob diese Serie wirklich kommt oder nicht. Aber mich würde interessieren, würdest du dir so eine Serie angucken? Würde ich das freuen, mit so einer Serie in das Buffy-Universum zurückzukehren?
Ich glaube, es kommt ganz arg darauf an, wie sie es aufziehen, weil es ist schon. Also du kannst Spike eigentlich jetzt nicht mehr zurückbringen. Es tut mir echt leid, aber Masters? Ja, ist einfach alt. I'm sorry, aber es ist halt einfach...
Vampire alter nicht.
Nee, Spike ist halt einfach ein Vampir. Also das geht einfach nicht. Ich finde auch, also was ich ganz schwierig fände, wäre, wenn sie es komplett nochmal neu machen, also nochmal genau das Gleiche, weil nein, dafür ist das Original halt einfach zu gut. Und es ist immer noch gut, so jetzt auch heute immer noch gut. Also warum solltest du es nochmal machen? Wenn sie es schaffen würden, die gleiche Tonalität in einer anderen, im gleichen Universum nochmal herzustellen, mit was weiß ich, einer von den anderen Jägerinnen, okay, fair enough, würde ich mir wahrscheinlich irgendwie anschauen. Ja. Also, aber unter Vorbehalt.
Ja, ja. Also so richtig Freude kommt bei mir da auch nicht auf, wenn ich diese Nachricht höre, weil es halt zu viele Serien in der letzten Zeit gab, wo ich sage, das hat einfach nicht mehr so den Ton oder das Gefühl getroffen, was ich damals oder halt auch erst vor 3 Jahren bei dieser Serie hatte. Wenn ich so an Charmed denke, da gab es einen Reboot oder Akte X wurde zurückgeholt, sogar mit selben Darstellern, aber hat trotzdem ganz anders nicht mehr funktioniert.
Ja.
Das ist einfach auch so, man muss sich dann vielleicht auch ein Stück weit von der Serie lösen, die Erfolg hatte und sagen, das war ein tolles Stück, das kann man sich heute immer noch angucken, aber man muss es nicht auf Zwang fortsetzen. Also bin ich gar nicht böse, falls diese Serie nicht wirklich kommt.
Ja.
Aber gleichzeitig, ja, wenn sie da ist, natürlich werde ich sie mir angucken, um einfach zu sehen, was sie dann da draus gemacht haben oder ob sie es auch verfuscht haben. Gut, und dann wollen wir euch als letztes noch ein paar Serienempfehlungen mitgeben oder vielleicht so ein bisschen, wo wir sagen, da sehen wir so ein paar Buffy-Tendenzen drin, wenn ihr Lust habt, was Buffy-ähnliches zu gucken. Hast du da was gefunden, Laura?
Ja, ich habe 3 total unterschiedliche Serien mitgebracht, weil
gespannt.
Sie verschiedene Sachen abdecken, was in Buffy quasi drin sein könnte. Das erste ist relativ logisch, weil es ist Firefly.
Mhm.
Es ist auch von Joss Whedon. Es gibt nur eine einzige Staffel. Das kann man unheimlich gut an einem Wochenende, wo es regnet, einfach mal sich so reinsuchten.
Man kann es auch bei Sonne sehen.
Man kann es auch bei Sonne sehen. habe ich auch schon mal gehört. Es ist einfach eine der großartigsten Serien überhaupt. Und ich finde auch den Film gar nicht schlecht, ehrlich gesagt.
Ja. Ich bin froh, dass sie es dann noch irgendwie abgeschlossen haben.
Genau.
Damit. Ja.
Ja, also das kann man auf jeden Fall sich mal geben, wenn man es noch nicht getan hat, weil es einem auch einen ähnlichen, es hat so ähnliche Charaktere und so ähnlich irgendwie auch Powerfrauen drin, es hat irgendwie Dialoge, die auch genauso zünden wie bei Buffy drin. Genau, das wäre so das Erste. Das Zweite wäre Stranger Things, weil es jetzt eben vom Genre her passt, weil du auch irgendwie wieder so einen Badass-Protagonistin drin hast. Ich glaube, Stranger Things muss ich nicht erklären. Ich glaube, das kennt jemand, aber das ist... Ja.
Mit Netflix-Aushängeschild schlechthin.
Ja, eben, also genau. Und das Dritte ist jetzt ein bisschen... Das kommt jetzt so ein bisschen um die Ecke rum, und zwar The Good Wife.
Aha, interessant, das musst du mir erklären.
Ich finde, also The Good Wife hat erstmal überhaupt nichts mit Buffy zu tun, weil The Good Wife ist eine Anwaltsserie. Und das, was mich aber daran erinnert hat, ist die Protagonistin. Die Protagonistin, Juliana Margulies, spielt halt eben in den USA. Es ist eine Serie, wo es darum geht, dass eben diese Frau ihre Karriere zurückgesteckt hat, um ihren Mann zu unterstützen, hat irgendwie die Kinder großgezogen und dann kommt raus, dass er sie betrogen hat und er ist der Regionalbezirksstaatsanwalt, so. Keine Ahnung, wie man das auf Deutsch übersetzt, aber ja, er ist halt wichtig, er ist irgendwie in den Medien. Und die ganze Serie fängt halt eben damit an, dass sie eben an seiner Seite steht, während er da irgendwie sich erklären muss. Und dann fängt sie an, durchzustarten. Und zwar auf eine ganz, ich finde, großartige Art und Weise, weil sie nach und nach für sich einfach immer mehr erkennt, wie viel sie zurückgesteckt hat in den letzten Jahren und wie viel von ihr einfach noch da ist und wie krass powerful sie einfach ist.
Und da siehst du wahrscheinlich dann Buffy drin, so in der realen Welt.
Und da sehe ich Buffy drin. Genau.
Okay, interessant.
Genau, es ist Buffy in der realen Welt.
Ja. Sehr schön. Also gut, also nochmal zusammenfassend, Laura empfiehlt für euch Buffy-Fans da draußen Stranger Things bei Netflix, Kinder in einer Monsterwelt und übernatürliche Kräfte, den Weltraumwestern Firefly bei Disney Plus unbedingt ansehen, hat wirklich einen sehr, sehr ähnlichen Tonfall natürlich auch wie Buffy. Und The Good Wife, ich weiß gar nicht, wo man es gerade streamen kann. Weißt du das aus dem Kopf?
Nee, ich weiß es gerade auch nicht. Ich dachte, glaube ich, auch bei Disney.
Könnte sein. Ist auf jeden Fall bei einem der großen Streaming-Dienste.
Ja.
Müsst ihr mal selber nachgucken, genau. Ich habe im Zuge dessen noch Sachen mitgebracht, da haben wir diesmal keine Überschneidung. Also einerseits natürlich Charmed, einfach weil es auch so 90er Monster of the Week ist, gibt es gerade bei RTL Plus oder Paramount Plus die 4, beziehungsweise eigentlich 3 immer jeweils Hexenschwestern, die da mit übernatürlichen Sachen umgehen müssen. Habe ich vor 2 Jahren auch mal wieder ganz durchgeguckt. Muss aber sagen, ist nicht ganz so gut gealtert wie Buffy. Also teilweise schleppte ich mich dann so ein bisschen durch und dachte, ja, jetzt kommt mal zum Pott mit eurem Staffelbogen. Aber nichtsdestotrotz hat es schon ein ähnliches Flair, was es so mitbringt. Dann habe ich noch dabei Being Human. Ich weiß nicht, ob du das kennst. So, es gibt sowohl als britische als auch als US-Version, wobei ich beide gut finde, was auch sehr selten ist. Es geht um eine übernatürliche WG von einem Vampir, einem Werwolf und einem Geist. Und das hat halt auch so diesen Freundschaftsaspekt, der im Übernatürlichen reinkommt, wo ich sage, das ist einfach schön, den dreien da zu verfolgen, die Abenteuer, die sie erleben. Und gleichzeitig eigentlich die Beziehung viel wichtiger als alles, was drumherum passiert. Und als letztes habe ich dann noch The Magicians mitgebracht, aktuell bei Amazon Prime. Hast du das geguckt?
Habe ich auch nicht gesehen,
nein. Auch nicht gesehen. Das ist schon, ich sag mal, wenn ihr mit Buffy fertig seid, so der nächste Entwicklungsschritt, weil es eine sehr erwachsene Fantasy-Serie ist, ziemlich düster teilweise, aber halt auch so ein bisschen Ausloten von Magie, die Schattenseiten der Magie und was es mit Freundschaften macht. Da gibt es auch einen starken Kern an Leuten, die erwachsenen Schülern, sage ich mal, sind ja alles Studenten eher schon, die da ihre eigenen Beziehungen zueinander klären müssen. Ja, also noch 3 Sachen von mir. Jetzt habt ihr reichlich was, was ihr streamen könnt, wenn ihr Buffy-Fans seid. Und damit würde ich sagen, beschließen wir diesen Podcast und danken wie immer fürs Zuhören, dass ihr so fleißig uns eure Ohren geliehen habt. Ich habe noch ein bisschen Feedback von Fans mitgebracht. Das machen wir immer ganz gerne, hier was vorzulesen. Da hat uns nämlich Lukas geschrieben, seid ihr es auch so leid, ist der Betreff der E-Mail. Hallo, ich habe die Tage mit meiner Frau The Time Traveler's Wife geschaut. Nach der vorletzten Folge habe ich im Internet nach der 2. Staffel geschaut. Mit Erschrecken stellte ich fest, dass die Serie abgesetzt wurde. Für mich persönlich war die Serie eine 10 von 10 und wir haben sie in wenigen Tagen durchgeschaut. Das ist bei uns nicht üblich, Leben und so. Ich bin immer noch nicht darüber hinweg, dass es mittendrin aufgehört hat und die Serie mir so viel Spaß gemacht hat. Man muss aufpassen, also kein Handy. Es war witzig und auch interessant, wie es wohl weitergehen wird. Naja, jetzt muss ich wohl das Buch lesen. Wie ist es bei euch? Müsst ihr von Haus aus viele Serien schauen, wo ihr nie ein Ende zu sehen bekommt? Und wie geht ihr damit um? Liebe Grüße, Lukas. Laura, wie gehst du mit Serien um, die einfach abgesetzt werden, ohne ein Ende zu erhalten?
Oh Gott, nicht gut. Gehe ich damit um? Ich traue immer noch Willkommen im Leben hinterher. Aha. Also das habe ich noch nicht mal verarbeitet. Ich weiß nicht, hast du das gesehen?
Nee, leider nicht.
Echt nicht? Schaut diese Serie mit Claire Danes und Jared Leto.
Ach krass. Mhm. Oh, okay. Ist das eine Apple TV Plus Serie oder ist die schon älter? Ich überlege gerade, wo die gestreamt hat.
Da fragst du mich was. Das weiß ich nicht, weil ich habe die DVD-Box zu Hause. Die ist aus den 90ern.
Okay, also ach so, doch, dann
noch
ein bisschen
älter schon. Romeo und Julia.
Okay. Da muss ich mir gleich mal aufschreiben.
Also
beziehungsweise
94,
bin ich dann ganz enttäuscht, wenn ich nicht zu Ende gucken kann, dann fange ich sie lieber gar nicht erst an.
Das ist nur eine Staffel.
Das ist okay. Ja. Das ist nämlich immer die große Frage auch bei mir. Wenn man schon hört, dass eine Serie abgesetzt wird, fängt man sie dann überhaupt noch neu an?
Ja.
Und ich bin eher jetzt inzwischen in der letzten Zeit, weil ich ja auch sehr viele Serien dann einfach für die Arbeit auch und für mich gucke, dazu übergegangen zu sagen, okay, bin ich jetzt trauriger darüber, dass die Serie nicht weitergeführt wird oder sollte ich nicht froh sein, dass es das gibt, was es zumindest gibt, weil es mir ja offenbar sehr gut gefallen hat, dass ich jetzt diese Trauer in mir habe, dass es nicht weitergeht. Insofern, lies das Buch, Lukas, das ist tatsächlich auch ganz gut, ich habe es auch gelesen und natürlich schade, dass es dann nicht weitergeht, aber so ist es leider manchmal. Ja, ansonsten freuen wir uns genau, wenn ihr uns wie Lukas Nachrichten zukommen lasst, uns E-Mails schreibt, uns fleißig abonniert bei Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, wo auch immer. Das freut uns immer sehr. Schickt uns Nachrichten und lasst uns wissen, was ihr so denkt. Folgt gerne auch Laura und ihren Kompagnons bei Quadrataugen. Hört da mal rein. Und ansonsten, ja, wenn ihr noch weitere Nostalgie-Podcasts im Streamgestöber hören wollt, hätten wir natürlich noch Lost oder Breaking Bad oder Scrubs, How I Met Your Mother, Game of Thrones und Dexter, Marke mittendrin und Twin Peaks im Angebot, um mal alle unsere, ich sag mal, Rückblicke auf schon abgeschlossene Serien nochmal kurz aufzuführen. Und wenn ihr lieber neue Sachen sehen und hören wollt, dann guckt doch mal in die Monatsvorschau rein. Da haben wir immer die neuesten Sachen drin, was ihr jetzt ganz frisch bei Netflix, Amazon, Disney Plus, wo auch immer streamen könnt. In diesem Sinne, tschüss und streamt was Schönes.
Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.